Ja, ich möchte Sie und euch auch herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute. Wir haben ja gerade eine Predigtreihe zum Thema Ehe. Und das heutige Thema, das geht Eheleute an, aber auch alle, das heißt, liebt und ertragt einander. Doch bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du gegenwärtig bist. Herr Jesus, bitte öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm und dein Lob verkündet. Amen. Ja, als Einleitung habe ich von einem älteren Ehepaar Folgendes gehört. Jahrzehnte haben sie zusammengehalten, waren lang verheiratet. Ihre Ehe ging durch viele Krisen, Nöte und Schwierigkeiten. Aber die Liebe ist immer mehr gereift und die Beziehung wurde immer fester und stärker. Da wird der Mann plötzlich schwer krank und muss monatelang ein schweres Krankenlager erleiden. Jeden Abend vor dem Einschlafen aber, da bindet die Frau ihr Handgelenk an das Handgelenk ihres Mannes an. Ihr Handgelenk an seins, damit sie nachts sofort spürt, wenn ihr Mann wach wird oder wenn er sich vor Schmerzen wälzt oder wenn er irgendwas braucht. Solch eine Anbindung, im tiefsten Sinne des Wortes, Anbindung, das brauchen wir in den schweren Zeiten, in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Solche Zeichen der Liebe und Zugehörigkeit, das sind das Schönste und Wichtigste im Leben und in der Ehe. Der Text, der Predigt zugrunde liegt, der steht im Kolosserbrief, Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. Kolosser 3, 12 bis 14. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Er gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Güte, Freundlichkeit, Demut, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Gottes Wort sagt, wir gläubige Christen und auch Eheleute, wir sollen einander lieben und ertragen. Jesus hat uns ein wichtiges Gebot mit auf den Weg gegeben. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, 34. Und später schreibt der Apostel Johannes, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Die Liebe Jesu zu leben, ist, denke ich, die beste Botschaft und das wirksamste Zeugnis in unserer Welt. Doch das fällt uns nicht immer leicht. Im Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 lesen wir, die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Gottes Liebe, die wartet nicht darauf, dass der andere ihr entgegenkommt mit Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Wertschätzung. Nein. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. 1. Johannes 4, 7. Doch wenn in unserer Liebe zueinander eine Flaute herrscht, dann machen wir es unserer Umgebung schwer, Gottes Liebe wahrzunehmen. dann müssen wir wieder zu Jesus gehen und uns von seiner Liebe wieder neu erfüllen lassen. Euch aber möge der Herr voll und überströmend machen in der Liebe zueinander und zu allen Menschen. Ja, das Kennzeichen der Jesus-Leute ist die Liebe. Ich möchte die Predigt nun in drei Unterpunkten entfalten. Erstens, falsche Erwartungen. Falsche Erwartungen. Wir wissen genau, wie unser Ehepartner oder andere uns begegnen sollen. Und wir erwarten, dass sie sich uns gegenüber so verhalten, wie es dem Wort Gottes entspricht. Vielleicht reden wir sogar mit anderen drüber, aber das wirkt sich dann negativ und toxisch auf das Ehe- und Gemeindeklima aus und vergiftet die Atmosphäre. Ja, wenn wir einander richten und kritisieren, wenn wir uns gegenseitig verurteilen, dann ist da immer auch ein gewisser Anspruch auf Macht dabei. Leider haben wir oft höhere Maßstäbe und überhöhte Forderungen an die anderen und nicht an uns selber. Deshalb mahnt uns Jesus in Matthäus 7: Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selber beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge des Bruders ziehen. Wenn Jesus sagt, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann meint er, wende die göttlichen Maßstäbe zuerst auf dich selber und gegen dich selber an. Oft sehen wir nur den Splitter des anderen. Aber sein Splitter ist für uns deshalb so gut sichtbar und erkennbar, weil er aus demselben Holz ist wie unser Balken. Jesus, er gebraucht hier das Beispiel vom Balken und Splitter, um uns Demut zu lehren und uns zu zeigen, wie abwegig es ist, einander zu richten und zu verurteilen. Unser eigener Balken, der verzerrt uns und versperrt uns die Sicht und damit die richtige Perspektive für den anderen. Jesus warnt hier auch vor Heuchelei. Wir sollen den anderen, der einen Splitter im Auge hat, nicht herablassend begegnen. Wir sollen aus der Buße und nicht von oben herab dem anderen zu Hilfe kommen. Du und ich, wir leben alle aus der Gnade und Liebe Gottes und von der Vergebung Jesu. Leider verurteilen wir oft andere. Im Alltag, in der Ehe, in der Familie, bei der Arbeit, beim Autofahren, beim Einkaufen oder in der Gemeinde. Wir verurteilen, obwohl wir oft selber mehr Dreck am Stecken haben als sie. Und Jesus sagt in Matthäus 15:19, denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstahl, Falschaussagen und Verleumdungen. Auch Unzufriedenheit, Groll, Kritik, Verachtung und Bitterkeit lauern vor unserer Tür. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Hebräer 12,15. Ja, Bitterkeit im Herzen ist immer auch ein Zeichen dafür, dass bei dir etwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht lässt Gott es zu, dass du enttäuscht wirst, damit wir lernen, unsere Hoffnung und unsere Erwartung allein auf Jesus zu setzen. Jesus zuerst. Und Epheser 4 heißt es weiter: Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn, gehässigem Gerede. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Jesus braucht Brückenbauer, die Gräben überwinden, die einander achten, die lieben, die zusammenbringen und einander vergeben. Wir haben ja jetzt Frühling, man glaubt es ja nicht, trotz dem Schnee. Eine Frau und ihr Mann, die bestellten im Frühling ihren Garten. Sie graben um und säen ein, was sie dann im Herbst ernten wollen. Doch ein Beet ließen sie brach liegen. Da säte der Mann heimlich noch Salat aus, um seiner Frau damit eine Freude zu machen. Am nächsten Tag denkt auch die Frau bei sich, denkt an das leere Beet und legt heimlich Bohnen aus, weil ihr Mann die ja so gerne mag. Immer wieder gehen nun die Ehepartner zum Beet, der eine aber ohne den anderen. Jeder von beiden jätet nun, was er für Unkraut hält. Die Frau jätet den Salat, der Mann die sprossenden Bohnen. Am Ende haben sie sich vergeblich gemüht, weil der eine die Saat des anderen zunichte machte. Gut gemeint und ganz verkehrt. Viele Male, denke ich, ereignet sich diese Geschichte in unserer Ehe, im Garten der Ehe. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Wenn Mann und Frau aber nicht im Gespräch sind über das, was sie vorhaben und tun, dann werden sie am Ende keine Frucht sehen und ihre Mühe wird vergeblich sein. Deshalb heißt es in Sprüche 15, 22, wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne. Ich komme zum zweiten Punkt. Falsche Selbsteinschätzung. Der Apostel Paulus sagt in Römer 12, Vers 3, ich rufe jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Falsche Selbsteinschätzung, die kann das Miteinander schwer belasten. Und eine nach außen zur Schau getragene Demut kann auch Hochmut sein. Beachten wir einen scheinbar Demütigen einmal nicht oder wir übersehen ihn, dann zieht er sich beleidigt zurück. Im alten Kirchenlied Gott ist gegenwärtig heißt ein Textvers: Ich bin in der Mitte, alles um mich schweige und sich innigst vor mir beuge. Nein, falsch. Eigentlich hat der Degen gedichtet: Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Doch unsere Zeit ist von Egoismus, Stolz und Selbstzentriertheit geprägt und eben nicht gottzentriert. Hochmut und Stolz, die fördern den Wunsch, Recht zu haben und beachtet zu werden. Ich will, dass man mir dient und meine Wünsche erfüllt. Diene mir, denn ich habe es verdient. Jesus Christus, er tat genau das Gegenteil, das krasse Gegenteil. Jesus diente anderen. Jesus, der Herr, der Sohn des lebendigen Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erde, der Schöpfer des ganzen Universums, er hat seinen Jüngern die schmutzigen Füße gewaschen und ihnen gedient. Und deshalb sagt er: Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Hand aufs Herz, bist du bereit, wie Jesus anderen zu dienen, oder bist du nur darauf aus, dass deine egoistischen Wünsche erfüllt werden? Egoismus bildet auch den Nährboden für das Vergleichen. Wer sich ständig mit anderen vergleicht, der lädt eine schwere Last auf sich und belastet das Miteinander. Selbst Petrus verglich sich mit seinem Freund Johannes. Petrus fragte Jesus: Herr, was wird aus diesem hier? Ja, Petrus legte dem Herrn sozusagen die gleiche Behandlung aller nahe. Aber Jesus hat diese Frage von Petrus vehement zurückgewiesen. Nicht nach Schablone, nicht nach Schema F, sondern vielfältig sind die Wege, die der Herr die Seinen führt. Jede falsche Gleichmacherei weist Jesus von sich. Was soll diese Frage, sagt Jesus. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Ja, wir sollen uns daran freuen, auch was der andere hat. Ein alter Pastor sagte mal, unter den Stolzen und Vergleichenden ist immer Not. Jesus-Leute spekulieren nicht mit Dingen, die andere haben und die er ihnen vorenthalten hat. Versenke dich in Jesu Liebe, dann wirst du befreit werden vom Vergleichen und Neiden. Ja, wir müssen unseren Stolz immer wieder ans Kreuz geben. Die Bibel warnt uns im Buch der Sprüche in 16,18. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Der Missionar Floyd McLang, er schrieb, als wir nach Amsterdam zogen, leitete ich ein großes Team, das auf zwei Hausbooten lebte und arbeitete. Viele junge Leute kamen von der Straße zu uns, um Hilfe zu erfahren und Gott zu finden. Es war eine begeisternde Zeit, aber sie hat mich auch viel unter Druck gebracht. Eines Tages fiel ich in totales Selbstmitleid. Ich dachte, keiner versteht mich, keiner kümmert sich um meine Bedürfnisse, aber ich muss mich immer um die anderen kümmern. Ich will diese Verantwortung nicht mehr länger. In diesem Zustand ging ich gefrustet auf die Hafenfähre und setzte mich allein auf eine Bank. Tränen liefen mir übers Gesicht, als ich Gott mein Herz ausschüttete. Ich glaube, ich kann in diesem Dienst nicht bleiben. Ich halte den Druck einfach nicht mehr aus. Der Herr antwortete mir aber ganz anders als erwartet. Er wollte meinen Dienst ausweiten. Und wenn ich ihm die Zügel in die Hand geben würde, würde er meine Fähigkeiten für diese Arbeit erweitern. An diesem Tag zerbrach etwas in mir. Es war mein Stolz. Ich hatte versucht, Dinge selbst zu tragen und den Herrn nicht um Hilfe gebeten. Ich hatte es versäumt zu sehen, dass die Last und die Verantwortung letztlich bei ihm, bei Jesus lagen und nicht bei mir. Das Ergebnis dieser Haltung war Selbstmitleid gewesen. Wenn wir ausgenutzt, missverstanden, unterdrückt sind, ja, wenn man an uns schuldig geworden ist, dann ist es leicht, in Selbstmitleid zu verfallen. Leicht lässt man es auch so zu, dass sich derartige Gedanken festsetzen, wenn man uns enttäuscht, wenn man uns entmutigt, deprimiert und verletzt hat. Selbstmitleid wird uns aber am Schluss vernichten. Wenn wir uns nicht fangen, wenn wir uns nicht bewusst machen und mit dieser schlechten Gewohnheit brechen. Oft ist es ein Kampf, diese Gedanken zu durchbrechen, aber es ist die Sache wert. Lass nicht zu, dass Selbstmitleid dich beherrscht. Letzten Endes nährt es nur unseren Stolz. Selbstmitleid lässt sich auch nie zufriedenstellen, eben weil es eine selbstsüchtige Sache ist, will es immer mehr und mehr. Aber Gott, er möchte die Spirale des Selbstmitleids in unserem Leben durchbrechen. Als ein indischer Bischof der Mutter Teresa begeistert von seiner vielfältigen Arbeit berichtete, antwortete sie: Es kommt nicht darauf an, wie viel du tust, sondern ob du es aus Liebe tust. Ich komme zum dritten und letzten, Barmherzigkeit. Wenn Jesus uns zeigen konnte, wer wir sind, werden wir ehrlich und uns wird bewusst, wie viel Barmherzigkeit wir selber schon empfangen haben. Zum Eremiten kam eine Frau und sagte: Alter, warum betest du? Es ist nicht wahr, dass Gott die Gebete der Menschen erhört, wie die Pfarrer sagen. Weib, weißt du, dass du Gott lästerst? Fragte der Mönch. Ich lästere nicht, erwiderte die Frau ruhig. Ich weiß, was ich sage. 3 Jahre lang habe ich jeden Tag, morgens und abends, Gott angefleht, er möge das Verhältnis zu meinem Mann wieder in Ordnung bringen. Aber nichts ist geschehen. Habe ich da nicht das Recht, wenn ich leugne, dass Gott Gebete erhört? Nein, sagte der Eremit, du hast nicht recht. Dein Gebet ist erhört worden, vielleicht schon vor langer Zeit. Man muss nicht nur beten können, sondern es auch verstehen, das Erbetene anzunehmen. Geh heim, bete nicht länger, sondern nimm Gottes Geschenk an. 8 Tage später stand die Frau wieder vor der Hütte des Eremiten. Vater, sagte sie, ich weiß es jetzt, der Höchste erhört unsere Gebete. Als ich neulich abends nach Hause kam, ging ich ohne zu zögern auf meinen Mann zu. Er tat das, was er seit 3 Jahren nicht getan hatte. Er stand auf, kam mir entgegen und nahm mich in seine Arme. Warum hat er das vorher nicht getan? Weil du in den 3 Jahren nie auf ihn zugegangen bist. Hier wird deutlich, wer liebevoll auf den anderen zugeht, der wird in der Regel durch Liebe belohnt. Wer Positives erwartet, der wird in der Regel Positives ernten. Wer betet und aber nicht an die Veränderung glaubt, wer Böses in Rechnung stellt und sich innerlich aufs Negative einstellt, der wird enttäuscht. Ihm geschieht, was er erwartet. Was erwartest du? Was erwarten wir, wenn wir für die Erneuerung unserer Ehe beten? Wie begegnen wir unserem Partner? Wer mit Liebe auf den anderen zugeht, wird mit Liebe belohnt. Liebe und Barmherzigkeit, die wirken sich auch positiv auf unser Miteinander aus. Wir werden dann auch den anderen gegenüber nicht mehr so hart sein, sie nicht mehr so schnell verurteilen. Einen praktischen Rat finden wir im Predigerbuch in 27. Aber kein Mensch auf der Erde ist so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Manchmal überfordern wir uns gegenseitig, weil wir Perfektion erwarten, die wir doch selber nicht haben. Ja, wir müssen einander Begrenzungen zugestehen. Gott sagt in Matthäus 9, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Wir sollen schwierige Personen nicht eindosen, nein, sondern wir sollen versuchen, die guten Seiten beim anderen zu entdecken. Dann können wir Gott für andere, für den Ehepartner und für seine Stärken danken, statt uns an ihren Mängeln aufzuhalten und aufzureiben. Fang an, für schwierige Personen im Gebet zu danken und sie im Namen Jesu zu segnen. Dann wird sich die Beziehung zu ihnen durch Gottes Segen positiv verändern. Jesus, lass mich zur Verbundenheit unter den Deinen beitragen, betete eine verfolgte Christin, der echt viel zugemordet wurde an Leid. Ja, wir sind von unserer Anlage, unserem Empfinden, auch von unserem Temperament und Gewordensein her sehr verschieden. Das bedeutet zwar einerseits Reichtum und Ergänzung, aber andererseits auch Reibung und Anfechtung. Auch unsere alte Natur kommt immer wieder durch. Da kann es schnell zu verletzenden Worten und zu Missverständnissen kommen. Doch Gott sagt, liebt und ertragt einander, vergebt euch gegenseitig. Es zählt nicht, wie du mir, so ich dir, sondern wie Jesus mir, so ich dir. Ja, wie Jesus mir, so ich dir. Unser Liebeswert hängt nicht von unserer gesellschaftlichen Position, von unserem Können, von unserem Volk oder von unserem Erfolg oder von unserer Leistungsfähigkeit ab. Nein, du bist von Gott geliebt schon immer. Gott sagt in Jeremia 31,3, ich habe dich schon immer geliebt, deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Was Gott uns gewährt, das wollen wir auch unserem Nächsten, vor allem auch unserem Ehepartner weitergeben. Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung und Versöhnung. Der Apostel Paulus sagt in Römer 15,7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Das Geheimnis des Liebens besteht darin, als geliebter Mensch zu leben. Paulus, er betet auch um ein Verwurzeltsein in der Liebe Jesu Christi. Verankere ich meine Persönlichkeit, meine Sehnsucht, meine Wünsche in der Liebe Jesu, wie ein Baum sein Wurzelgeflecht in tiefer Erde, ja, dann können wir die Lebensstürme nicht viel anhaben. Die können mich zwar ins Wanken bringen, aber nicht zu Fall. Ist ein Baum aber flach verwurzelt oder sind seine Wurzeln gerissen, dann ist er umsturzgefährdet. Eine eher oberflächliche Beziehung zu Jesus, fehlende Hingabe, anhaltender Ungehorsam oder mangelndes Vertrauen zu Jesus gefährden unsere Liebesbeziehung zu Jesus Christus und auch zu unserem Ehepartner. Ich schließe mit den Worten der Bibel aus Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du uns erwählt und angenommen hast. Danke, dass wir durch Jesus deine geliebten Kinder sind. Herr Jesus, danke, dass du unser Versagen und unsere Schuld gern vergibst. Bitte vergib uns unsere Selbstsucht, unsere Selbstzentriertheit und unseren Stolz. Hilf mir, die göttlichen Maßstäbe immer zuerst auf mich selber anzuwenden und barmherzig und liebevoll zu den anderen zu sein. Hilf mir auch liebevoll zu meinem Ehepartner zu sein. Hilf uns bitte mit der schlechten Gewohnheit des Vergleichens und des Selbstmitleids zu brechen. Aber Vater, hilf uns, einander in Liebe anzunehmen, uns zu achten und einander in Liebe zu ertragen. Danke, dass du das Wollen und das Vollbringen schenken willst. In Jesu Namen. Amen.